Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eurem Muipilot-Podcast über die Streaming-Welt. Wir haben den Pride Month 2024. Queere Themen liegen uns bei Muipilot, mir besonders am Herzen und auch meiner tollen Redaktionskollegin Joana, die ich heute hier bei mir im Podcast habe. Hallo Joana.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Wir reden heute darüber, wie es tatsächlich aussieht mit queerer Repräsentation bei Netflix und bei allen anderen Streamingdiensten und im Fernsehen. Generell ist wirklich alles queer bei Netflix, wie oft gesagt wird. Und wenn ja, ist das nicht eigentlich eine tolle Sache? Wir machen einen Realitätscheck. Worum geht es heute in unserem Podcast zum Pride Month 2024? Wir gucken, wie queer ist das Fernsehen und die Streamingwelt eigentlich wirklich? Wir schauen darauf, was vor allem Netflix richtig macht, wo großer Nachholbedarf besteht, wie die LGBTQ+-Repräsentation in nackten Zahlen aussieht. Das ist nämlich teilweise ziemlich beunruhigend, da wird dieses Jahr einiges abgesetzt. Wir werden euch negative Beispiele, wir werden euch positive Beispiele nennen. Da wird einiges auf eurer Watchlist landen. Und bevor wir zu Lobpreisen und anzuprangern beginnen, haben wir noch ein paar Worte zu unserem Sponsor für euch.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, The City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Joana, wir haben einiges vor und wir haben diesen Podcast so ein bisschen in zwei Teile gegliedert. Wir wollen einmal auf Netflix gucken und auf diese tolle Vorreiterrolle, die Netflix eingenommen hat. Und dann wollen wir noch gucken, wie es im Rest der Streaming- und Fernsehwelt aussieht. Das sind beunruhigende Zahlen und haben aber auch noch einen positiven Rausschmeißer für euch, einen Lichtblick, der auch unter anderem aus Deutschland kommt. So, und jetzt haben wir schon sehr viel geredet von Queer, von LGBTQ+, von Repräsentation. Es gibt natürlich auch viele Leute, die damit gar keine Berührungspunkte haben, die sich aber vielleicht auch ein bisschen mehr darüber informieren möchten. Joana, willst du mal diese Leute abholen, was es mit diesen ganzen Begriffen eigentlich auf sich hat?
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich fange mal an mit LGBTQ+. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung steht das nämlich für Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders und Queers. Manchmal wird dem dann eben noch dieses Plus oder ein Sternchen hinzugefügt als Platzhalter für noch weitere nicht benannte Identitäten, wie zum Beispiel Intersex, Asexualität, Nichtbinarität, Pansexualität und so weiter. Also da gibt es ja wirklich noch viele, viele mehr. Deswegen wird das häufig so eben als Sammelbegriff benutzt, eben entweder mit diesem Plus oder mit diesem Sternchen.
Genau, und bei Muipilot haben wir uns dazu entschieden, das mit LGBTQ+ zu betiteln, weil für eine Schreibweise muss man sich entscheiden.
Ja, genau.
Und die ist mit dem Plus hinten ist eben sehr inklusiv, da ist soll sich jeder mit inkludiert fühlen.
Viele Leute benutzen stattdessen aber auch gerne den Begriff queer, der ebenfalls eigentlich ein Sammelbegriff für genau diese Sexualitäten und Identitäten auch ist. Gleichzeitig ist queer aber häufig auch auf eine Haltung bezogen, die eben Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität so generell ein bisschen in Frage stellt. Und wir haben auch gerade schon ein bisschen über Repräsentation gesprochen. Repräsentation ist im Endeffekt etwas, was total wichtig ist, weil man sich selber in den Medien, im Fernsehen, in Filmen, in Serien repräsentiert fühlt. Sichtbarkeit und Akzeptanz wird eben durch Sehgewohnheiten geschaffen. Also je mehr wir von etwas in Filmen, in Serien sehen, desto mehr wird das eben auch zur Normalität, zur Gewohnheit, desto mehr fühlen sich auch bestimmte Minderheiten, die vielleicht auch in ihrem Umfeld nicht so viele Leute haben, die so sind, wie sie selber repräsentiert, und desto mehr kommen auch Leute, die vielleicht auch nicht so viele Leute in ihrem Umfeld haben, die bestimmten Minderheiten angehören, in Berührung mit Minderheiten und lernen halt eben, dass es ganz viele Menschen auf der Welt gibt, die alle ein Recht haben zu leben und da zu sein und repräsentiert zu werden. Und mir ging es zum Beispiel so damals mit der Serie The L-Word. Als ich 15 war und so ein bisschen mein Coming-out hatte, habe ich halt sehr stark einfach irgendwie nach einem Bezug gesucht, nach irgendwas, wo ich so dachte, okay, gibt's irgendwie noch Leute, die so sind wie ich, und habe eben diese Serie gefunden. Und es war für mich einfach unglaublich wichtig, halt eben in dieser Serie zu sehen, okay, es gibt irgendwie queere Frauen, so leben queere Frauen, so lieben queere Frauen, und es ist total in Ordnung und total okay. Also das hat mir damals als Jugendliche einfach extrem viel gegeben, und ja, heute gibt's ja noch sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel bessere Serien auch als die L-Word, aber deswegen nur zu dem Thema Repräsentation ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man keiner Minderheit angehört, und das ist ja nun mal auch ein gewisser Teil unserer Gesellschaft so, dann hat man da auch einfach nicht so, oft einfach nicht so den Blick dafür, dass es anderen Leuten extrem mangelt an Repräsentation, was einem selber ja nicht mangelt. Die L-Word habe ich tatsächlich nicht geguckt als Jugendliche. Ich habe das dann später nachgeholt und habe mich aber auch sehr gefreut und war auch beeindruckt davon. Das kam ja, glaube ich, in den Nullerjahren raus, was da in der Zeit an Vielfalt geliefert wurde und wie ja einzigartig die L-Word da auch war in der Zeit und wie viele Tausende, Hunderttausende andere junge Frauen wie du wahrscheinlich dieselbe Erfahrung machen durften, dank dieser einen Serie. So, das muss man ja auch mal festhalten. Wir haben auch nochmal geguckt, wie viele Leute identifizieren sich denn eigentlich als queer beziehungsweise als LGBTQ+. Das ist ja ganz interessant, wenn wir über Repräsentation reden. Wie viele Leute sehen sich denn unterrepräsentiert? Und in einer Studie aus über 30 Ländern kam raus, dass es tatsächlich rund ein Fünftel generell, und am höchsten ist es bei 18- bis 24-Jährigen, aber nur 38% sind tatsächlich zufrieden damit, wie Queerness dargestellt wird in den Serien. Also selbst wenn es dargestellt wird, passiert das oft nicht auf die optimalste Art und Weise. Und darüber hinaus ist es laut dem neuesten GLAAD, also GLAAD-Report, da gehen wir nochmal kurz darauf ein, was das schon wieder für ein Kürzel ist, ist es mehr als 2 von 5 Erwachsenen, bezieht sich auf die USA, wichtig, dass queere Repräsentation stattfindet. Also es geht, das Verständnis geht mittlerweile auch über die queere Community hinaus. Genau, GLAAD. Das ist die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Das ist eine Non-Profit-Organisation von LGBTQ+ AktivistInnen in den USA. Es ist sehr berühmt, nicht nur in der queeren Community. Die geben jedes Jahr einen Report raus. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was dieser Report alles umfasst oder wofür der da ist.
Also der Report schaut sich im Endeffekt so ein bisschen das Gesamtbild von TV und Streaming in den USA an. Also wie viele queere Figuren kommen in TV-Filmserien in den USA vor? Wie hat sich das verändert über die Jahre, und wie ist eben auch der aktuelle Stand?
Das ist ja auch immer sehr spannend, dann von Jahr zu Jahr zu gucken. Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Genau, da gehen wir nachher auch noch darauf ein, dass wir da leider auf einen neuen Niedrigstand zugesteuert sind. Aber vielleicht vorher nochmal, es gibt auch Zahlen dazu, wie viele Leute sich in Deutschland als queer einordnen würden. Da hatten wir rund 11%, genau. Also da war der Stand so ein bisschen niedriger. Wo genau die Wahrheit liegt, lässt sich nur schwer beurteilen. Irgendwo zwischen 11% und 30% wahrscheinlich. Und es gibt ja jetzt dieses Vorurteil, auf Netflix ist alles queer. So, also wir haben quasi die Realität, dass es über, ja, keine Ahnung, Jahrhunderte, Jahrzehnte hinweg, also Jahrzehnte, seit die Serienwelt existiert, viel zu wenig Repräsentation gibt im Fernsehen. Netflix hat da einiges getan. Und dieses Vorurteil, auf Netflix ist alles queer, hast du bestimmt auch schon oft gehört.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so auf Social Media, wenn irgendwelche Sachen angekündigt werden oder wenn es irgendwie um Serien generell geht oder um Filme, sehe ich halt ganz, ganz häufig eben so Kommentare, die dann so sagen, so ja, warte nur, bis Netflix dann alle POC und queer macht oder irgendwie so. Ja, und es ist halt einfach total unpassend und total engstirnig gedacht, weil eigentlich ist es ja was Schönes, wenn queere Menschen und auch generell andere Minderheiten mehr Repräsentation erfahren. Und außerdem muss man sich ja auch erstmal die Sachlage angucken, weil vielleicht stimmt es ja auch alles gar nicht so, ne? Wie viel denn überhaupt.
Genau, man muss ja auch immer den Realitätscheck machen, dafür sind wir heute auch hier. Und ich finde dieses, also erstmal finde ich das so als Missstand anprangern, dass alles queer ist, ist erstens mal schon der eine Fehler, den man macht, weil selbst wenn es so wäre, wäre es eine tolle Sache und kein Missstand, weil da auch einiges aufzuholen und wieder gut zu machen ist aus den letzten Jahrzehnten. Und zweitens basiert das, glaube ich, so ein bisschen auf einer verschobenen Wahrnehmung, weil einfach so lange nichts da war, dass halt, wenn jetzt, ich sag mal, moderat, was da ist, das gleich so überbewertet wird auch von manchen ungeschulten Augen. Und es gibt auch genug Berichte dafür, dass ja die konservativere Crowd der Leute, die Fernsehen, was ja durchaus, wenn man sich die aktuellen EU-Wahlen anguckt zum Beispiel, ganz tragisch, durchaus eine große Menge an Leuten ist, auch junge Leute, die ja, können damit auch vielleicht einfach nicht so gut umgehen, weil das ihren Werten widerspricht, weil das irgendwie sich für deren Lebenswelt nicht richtig einordnen lässt. Aber genau dafür ist ja die Repräsentation wichtig, um es zu normalisieren. Und lass uns mal den Realitätscheck machen, wie es in Zahlen tatsächlich aussieht. Joanna, wie queer ist Netflix wirklich?
Also streamingübergreifend ist Netflix da tatsächlich der ganz klare Vorreiter. Der GLAAD Report hat nämlich im vergangenen Jahr 327 LGBTQ+-Figuren gezählt, also auf allen Streaming-Plattformen übergreifend. Und davon gab es 155 Figuren auf Netflix. Das ist fast die Hälfte mit 47%. Also da muss man wirklich sagen, Netflix hängt Amazon und Co., was das angeht, weit ab. Allerdings wurde halt eben auch festgestellt, dass 59 dieser Figuren eben in der nächsten Staffel oder im nächsten Jahr nicht zurückkommen werden, da Serien entweder gecancelt wurden oder die Figuren halt eben so rausgeschrieben wurden. Genau.
Genau, und die 47%, die Netflix da ausmacht von allen queeren Figuren, muss man auch so insofern nochmal ins Verhältnis setzen, als dass Netflix natürlich auch überproportional viel Serien produziert. Mhm. Das heißt, Netflix hat zwar sehr viele queere Figuren, Netflix hat aber auch sehr viele Serien. Und nichtsdestotrotz hat Netflix da aber eine absolute Pionierrolle eingenommen in den letzten, ja, ungefähr 10, 15 Jahren, seit halt Netflix groß weltweit ausgespielt wird als Streaming-Plattform. Joanna, wann ist dir denn das erste Mal Netflix so als willkommene Abwechslung und Repräsentationsquelle aufgefallen?
Also eine der Serien, die mich da am meisten auf jeden Fall geprägt oder auch mitgerissen hat, war, glaube ich, Sex Education. Weil Sex Education einfach eine Vielzahl an vielfältigen Figuren eben über verschiedene Staffeln hinweg vorgestellt hat, die halt eben auch einfach wirklich großartig waren. Die waren lustig, die hatten Persönlichkeit und Sex Education war gleichzeitig ja auch eine Serie, die generell mit sehr vielen Tabuthemen auch gebrochen hat, auch gerade so diese sexuelle Aufklärung, die die Serie ja durch ihren Plot oder da, worum es überhaupt geht in der Serie, ja betrieben hat, war da halt wirklich ein sehr, sehr großer Vorreiter. Und Sex Education war zum Beispiel auch die erste Serie, wo ich das erste Mal gehört habe, dass eine nicht-binäre Person auch die Pronomen they, them benutzt. Also wo ich das so im Mainstream-Media gehört habe, wo ich so dachte, boah, wie cool ist das denn, dass es das jetzt auch endlich mal irgendwo zu sehen gibt oder so. Deswegen muss ich auf jeden Fall eine Lanze für diese Serie brechen.
Auf jeden Fall. Ich liebe Sex Education auch. Ich habe auch alles geguckt. Genau, in Sex Education geht es um Otis, ein Schüler, der dessen Mutter Sexualtherapeutin ist und der selber eine, unter der Hand so eine Sexklinik, ne, nicht Klinik, aber eine Beratungsstelle für Sexprobleme für seine MitschülerInnen eröffnet. Und das läuft so gut und nimmt dann so ein bisschen Überhand in seinem Leben. Und dementsprechend, genau, und das konzentriert sich halt aber eben nicht auf seine oder auf heterosexuelle Probleme, wie es vielleicht in der Serie vor 15 Jahren gewesen wäre. Da ist wirklich alles mit dabei. So, da ist eine sehr, sehr große Vielfalt an sexuellen Themen einfach abgedeckt und geht dann auch oft so richtig ins Detail. Also nimmt dann auch gar kein Blatt vor den Mund, sondern spricht dann auch Dinge an, wo man denkt, wow, okay, das habe ich so im Mainstream definitiv noch nie gehört oder gesehen. Und halt auch, spricht halt auch TeenagerInnen an, wo es ja auch super wichtig ist, dass man irgendwie eine Anlaufstelle hat, die zeigt, dass das, ja, dass es auch andere Leute gibt, die sich diese Fragen stellen, wie dies oder das funktioniert und welche Probleme man so hat oder welche Herausforderungen mit der Identität oder dem Sex. Genau, bei mir war es tatsächlich Orange is the New Black bei Netflix. Das war ja auch eine der großen ersten großen Netflix-Serien, lief ja dann, glaube ich, auch 7 Jahre oder so, hat gegen Ende ein bisschen abgenommen, aber gerade die ersten Staffeln habe ich geliebt. Genau, da steht im Zentrum Piper Chapman, glaube ich, heißt sie. Eine Bi- oder pansexuelle, es wird nie so genau definiert, Frau, die ja mehr so ein bisschen aus Pech und Dummheit im Gefängnis landet. Und dort halt in eine Welt reingesogen wird von ganz, ganz vielen verschiedenen, vielfältigen Frauenleben. Und natürlich ist ein gewisser Prozentsatz von den Frauen auch queer. Und Frauensex und Frauensexualität, Frauenliebe spielt dann demnach auch eine große Rolle in der Serie. Und das hat mich damals einfach total umgehauen. Einerseits, weil es, glaube ich, so den größten und spannendsten Frauencast überhaupt hatte bisher. Und weil ich einfach auch so eine Vielfalt an Frauenliebe noch nicht gesehen habe vorher, außer vielleicht in The L-Word, was ich ja aber erst danach geguckt habe.
Ah, okay.
Es war dann so ein bisschen mein Follow-up zu Orange is the New Black. Genau. Und
aber da muss man auch zu sagen, also Orange is the New Black ist ja auch noch mal fast 10 Jahre später oder so gewesen. Also die haben da auch schon wirklich einiges auch noch besser gemacht. Und auch gerade was so POC-Figuren oder so eingeht, das wird ja The L-Word auch oft vorgeworfen, dass da eben auch, dass die Serie halt eben sehr weiß ist. Das muss man auch auf jeden Fall sagen, Orange is the New Black ist da dann schon auf jeden Fall nochmal einen Schritt weiter gegangen.
Ja, und muss ja auch, weil wenn es 10 Jahre später kommt, also die Anforderungen der Zeit sind definitiv gestiegen und das ist auch wichtig, dem dann nachzugehen. Zur Erklärung POC, falls ihr euch gefragt habt, das heißt People of Color, also nicht weiße Menschen. Genau, und neben Orange is the New Black gab es ja auch noch einige andere Sachen, die, wo Netflix sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um diese Blockbuster-Serien und auch ein bisschen kleinere, aber erfolgreiche Serien zu produzieren, die ja einen hohen queeren Anteil haben.
Ja, auf jeden Fall. Also eine der großen ersten Serien war zum Beispiel auch Sense8 von den Wachowski-Schwestern, die ja auch Matrix gemacht haben. Und das war ja auch einfach eine riesige Serie, die über oder also in verschiedenen Ländern gedreht wurde, die einen riesigen Cast hat, einen vielfältigen Cast, wo tolle verschiedene Figuren bei waren und auch eben Science-Fiction-Genre. Also auch nochmal so ein bisschen weg von diesem Drama und Coming of Age, was ja dann tatsächlich, also queere Geschichten spielen sich dann häufig in dieser Serienwelt ja oft irgendwie in diesem Drama-Coming-of-Age-Bereich ab. Und Sense8 war halt zum Beispiel einfach mal eine Serie, wo das halt eben auch so abseits davon war, sondern das war ja mehr so in diesem Science-Fiction-Bereich und einfach eine Riesenproduktion, die da sehr prägend war. Eine andere Sache war zum Beispiel, ist auch nochmal was komplett anderes, aber Queer Eye. Queer Eye war halt eben in diesem Doku-Soap-Bereich eine riesige Serie. So als
Makeover-Serie, ne?
Ja, letztlich genau. Eigentlich. Es ist eine Makeover-Serie, wo quasi fünf queere Personen jeweils immer zu einer Person nach Hause reisen und so eine Woche die begleiten und irgendwie das Haus, dem Haus ein Makeover verpassen, den Klamotten, der Frisur und aber auch dem Leben.
Dem Selbstwert.
Dem Selbstwert, genau. Es werden Traumata und begrabene, weiß ich nicht, Probleme wieder ausgegraben.
Mit ganz
und
viel geweint.
Es ist ganz toll, aber auch, also die Fab Five sind in meinem Herzen. Ich trauere um Bobby, der in der nächsten Staffel nicht mehr dabei sein
wird. Nein!
Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch eine Riesenproduktion. Ich glaube, die sind auch jetzt mittlerweile schon in Staffel 6.
Neun? Glaube ich, tatsächlich.
Wirklich?
Mhm. Es gab ja auch dann so diese Zusatzsachen mit Japan. Mit Japan.
Ja, stimmt, genau.
Ich glaube, dass es mittlerweile 8 Staffeln gibt und die 9. kommt.
Mhm. Stimmt, ja. Sehr gut.
Gut so.
Sehr gut. Und hoffentlich, die 9. soll, glaube ich, dann tatsächlich auch die letzte werden. Aber wir schauen mal. Genau, und dann gab es aber eben auch noch etwas kleinere Serien, die da auch reingespielt haben. Zum Beispiel eine schwedische Serie, Young Royals, um zwei schwule Schüler und ihre FreundInnen an einer schwedischen Schule. Dann gab es Atypical als Serie, wo es generell auch um
ging um Autismus,
um
ne?
Autismus.
Um das Autismus-Spektrum. Die Hauptfigur ist auf dem Autismus-Spektrum. Ich habe es selber nicht gesehen, aber ich habe ganz viel Gutes drüber gehört. Es gibt, glaube ich, auch queere Hauptfiguren.
Genau, seine Schwester ist queer, auch großartige Figur.
Genau, also noch mehr Inklusion. Es gibt ja einerseits gibt's natürlich so queere Inklusion, aber Inklusion generell betrifft natürlich auch das Autismus-Spektrum. Es betrifft Behinderungen, es betrifft alle möglichen Sachen, die eben nicht zu Minderheiten gehören. Und da ist die Serie schon sehr inklusiv. Umbrella Academy hatten wir noch, da kommen wir später auch noch zu sprechen darauf. Da freue ich mich nämlich sehr auf das Finale.
Mhm.
Eine Serie, die ich auch noch nicht gesehen habe, die aber ganz oben auf meiner Watchlist steht, ist Heartstopper. Ich bin mir sicher, du liebst sie wie viele andere.
Ja, auf jeden Fall. Genau, da werde ich auch später vielleicht noch was zu sagen. Ja, nee, finde ich krass, dass du die noch nicht gesehen hast. Das
ja, ich
musst du auf jeden Fall nachholen, vor allem bevor die dritte Staffel kommt. Also.
Er hätte gerade den bös überraschten Blick von Johanna sehen sollen in meine Richtung.
Weil das ist wirklich also eine herzerwärmende Serie.
Viele Leute in der Redaktion schwärmen darüber. Also Max und Esther, die ihr auch hier fast jede Woche im Streamgestöber-Podcast hört, es schwören ja auch drauf. Ich verstehe es komplett nach allem, was ich so drüber gelesen habe. Das habe ich mir für kalte Tage aufgehoben. Auf eine Sache wollte ich auch noch eingehen, und zwar Animationsserien. Da gibt es nämlich auch ein paar richtig tolle bei Netflix. Und zwar zum Beispiel She-Ra und die Rebellenprinzessinnen und Kipo and the Age of the Wonder Beast. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Kipo eingeben, K-I-P-O, und dann habt ihr es schon. Ich weiß nicht, bist du Animationsfan oder ist das was du dann eher auslässt?
Bei Serien kommt es immer so ein bisschen drauf an. Ich bin Animationsfilmfan, mir fällt jetzt zum Beispiel auch direkt BoJack Horseman ein, ganz unerwartete und großartige Asexualitätsrepräsentation auch stattfindet.
Ja, da war BoJack Horseman tatsächlich ein bisschen Vorreiter in der Repräsentation, genau, auch sehr unterrepräsentiert, Asexualität.
Ja.
Genau, aber die She-Ra-Neuauflage und Kipo, das sind zwei US-amerikanische Serien, die mich vollkommen vom Hocker gehauen haben. Sind zwei Netflix-Produktionen, und ja, wenn ihr Animationen mögt und da ein bisschen tiefer einsteigen wollt, guckt da auf jeden Fall rein. Ja, vor allem She-Ra ist letzten Endes einfach nur eine einzige riesige queere Romanze letztlich, und Kipo auch eine ganz, ganz tolle Animationsserie über TeenagerInnen in der Postapokalypse, aber auf eine sehr musikalische, liebe, coole und spannende Art, So, also ganz, ganz was Neues, das kann ich euch auch auf jeden Fall voll ans Herz legen. Das heißt, was ich bei Netflix halt so toll finde, dass sie sich gefühlt wirklich in jede Richtung orientieren. Also sie machen Kinderserien und Animationsserien, ist ja nicht immer dasselbe so. Mhm. Und gucken da auf die Queerness. Sie gehen in den Doku-Bereich, Reality-Soap und Blockbuster-Bereich, nischigen Bereich. Also gefühlt in jede Richtung gibt's da auch, sind da auch die queeren Themen verwoben. Und es hat irgendwann angefangen und es ist nicht mehr abgebrochen. Darauf, ja, das finde ich, ich wollte sagen, darauf bin ich sehr stolz. Ich habe es ja nicht gemacht, aber das finde ich ganz toll.
Ich auch.
Ich finde es auch immer noch toll, dass das so ist. Dann wollen wir jetzt aber mal, genau, um dem Ganzen leider so ein bisschen einen Dämpfer zu verpassen, gucken, wie es denn abseits von Netflix aussieht. Da ist es nämlich vielleicht nicht ganz so rosig Sonnenschein. Im Gegenteil, da ist es vielleicht ein bisschen Schattenland, um warum auch immer bei König der Löwen, in König der Löwen Termini zu reden. Genau, der GLAAD Report hat das nämlich auch so ein bisschen ins Verhältnis gesetzt, wie es zum Beispiel im analogen US-Fernsehen aussieht, was ja immer noch einen Großteil der Welt und auch der deutschen Streaming-Plattformen bespielt. Die Sachen aus dem US-Fernsehen kommen ja dann irgendwann zu Streaming-Diensten zu uns oder ins Fernsehen. Zum Beispiel ein Sender wäre ABC, bei dem The Rookie läuft, oder NBC, wo Blue Bloods läuft. Genau, auch in Deutschland alles sehr beliebt. Da sind nur 8,6% aller regulären Seriendarstellenden, also Haupt- und regelmäßige Nebendarstellende, LGBTQ+. Das ist 2% runtergegangen, obwohl es eh schon so wenig ist. Das ist die niedrigste Repräsentation seit 2017 und nur halb so viel wie 2021. Also man fragt sich schon, was da passiert ist, warum das so, warum das so drastisch zurückgegangen ist. Im US-Bezahlfernsehen, also zum Beispiel HBO, da wo Game of Thrones und jetzt House of the Targaryen herkommt, die großen, großbudgetierten Prestige-Sachen, ist wirklich auch nur ein sehr kleiner Teil inklusiv. Und da hat es sich ebenfalls nur halbiert. Im Streaming-Bereich ist es, auch weil Netflix da drunter fällt, relativ konstant geblieben. Nur ein bisschen weniger. Das sieht man auf jeden Fall, dass Netflix, wie wichtig Netflix da ist, um das hochzuhalten auch. Und die Streaming-Dienste da vielleicht auch generell ein bisschen freier sind in ihrer Programmierung. Die traurige Negativtendenz, über die wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, es ist jetzt schon sicher, dass 36%, also wirklich mehr als ein Drittel, also mehr als jede dritte Figur aus dem queeren Bereich nicht zurückkehren wird in der nächsten TV-Saison, weil die Serien abgesetzt oder beendet wurden oder weil die Figur aus der Serie ausgeschieden ist. Das ist sehr traurig, weil es für diesen Prozentsatz auch noch keine Aussicht auf Ersatz gibt. Also es ist nicht so, dass jemand gesagt hat, hier, wir setzen mal die queere Serie ab, aber keine Sorge, da kommt schon die nächste nach. Nee, es wird halt einfach abgesetzt und irgendwas anderes kommt danach. Genau, das ist, ja, das ist schon, macht einem schon ein komisches Gefühl in der Magengegend, oder? Wenn man das so hört, Johanna.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr, sehr schade. Also da muss auf jeden Fall dann was nachkommen. Ich finde, wenn so viel abgesetzt wird, dann ersetzt es durch neue gute Sachen.
Genau, gerade dieses Jahr ist schon krass. Also ich bin wirklich gespannt. Wir werden uns, vielleicht setzen wir uns ja genau in einem Jahr wieder hier hin, wir beide. Und dann ziehen wir ein Fazit. Was hat sich tatsächlich getan? Wurde Ersatz gefunden? Weil gerade dieses Jahr enden wirklich ein paar sehr große, queere Eckpfeiler, sage ich mal, zum Beispiel die Superhelden-Serie Legends of Tomorrow ist ja so die queerste Mainstream-Superhelden-Serie, die es, glaube ich, jemals gab. Und es ist immer und immer und immer bunter und vielfältiger und besser geworden mit jeder Staffel gefühlt. Dann auch eben die Umbrella Academy geht zu Ende, wo Netflix, gehen wir nachher nochmal kurz drauf ein, auch gezeigt hat, wie toll man auch in der Serie die das Coming-out von den Schauspielenden quasi direkt umsetzen und mit einweben kann. Ganz tolles Sonderbeispiel, worauf ich auch eigentlich noch mehr gehofft hätte, dass das noch mehr passiert. So Gotham Knights, andere Superhelden-Serie, dann Comedy, The Other Two ist bei uns immer noch so ein bisschen Nische und Geheimtipp, aber auch eine ganz tolle queere Serie, die jetzt zu Ende geht. Und langlebige Hitshows wie Billions hier von Dwayne Johnson oder The Good Doctor, was ja auch keine Ahnung wie viel, 20 Staffeln lief. Ganz viel geht da gerade zu Ende. Auch die Piratenserie auf Leg Means Death. Da kann Joana euch bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich glaube, das ist die Serie, der du am meisten hinterher trauen wirst. Jetzt.
Ja, tatsächlich, weil ich finde, auch Flag Means Death ist eine großartige Serie gewesen, unglaublich lustig. Es ist eine Abenteuer-Comedy-Serie, wo es im Endeffekt um Piraten geht. Also es geht um einen, um den bürgerlichen Steed, der seine Familie zurücklässt, um das Piratenleben zu führen. Und da trifft er auf den allseits gefürchteten Piraten Blackbeard, gespielt vom großartigen Taika Waititi. Und ja, die beiden verlieben sich. Und das ist einfach absolut unerwartet und großartig und erfrischend für dieses Genre. Also es ist wirklich eine unglaublich tolle, lustige Serie gewesen, die, finde ich, ja, dem Queer Cinema sehr viel hinzugefügt hat. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass sie jetzt nach der zweiten Staffel tatsächlich zu Ende geht oder schon zu Ende gegangen ist.
Ja, das ist wirklich super traurig. Ich hatte da letztens mal ein Interview mit Taika Waititi, den ihr vielleicht zum Beispiel als Marvel-Regisseur kennt. Der hat die, was hat er denn nochmal schnell gedreht? Die Thor-Filme.
Genau, Thor 3 und 4.
Genau, Thor 3 und 4. Also die Thor-Filme, die dann sehr bunt geworden sind, die hat Taika Waititi gedreht. Und er meinte, hat auch so gesagt, er findet das ganz toll, dass sie das gemacht haben und dass sie das machen konnten. Fand es aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig, dass dann irgendwie nur noch darüber geredet wurde, wo doch die Serie so im Gesamten einfach eine tolle Sache ist. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant, hat ein gutes Bild abgegeben, was dann so eine homosexuelle Liebesgeschichte in einem unerwarteten Piratengenre immer noch für Wellen schlagen kann. Mhm. So, was gleichzeitig zeigt, wie viel Nachholbedarf da noch da ist und warum wir Taika Waititi lieben.
Definitiv.
Genau, ich habe auch noch eine Sache mitgebracht, die abgesetzt wurde, was ich sehr, sehr schade finde. Ich gucke ja gerne, weiß selber gar nicht genau warum, The Rookie. Das an sich ist jetzt nicht die größte queere Serie. Es ist sehr, sehr divers, sehr viel Repräsentation. Es ist aber nicht die queerste Serie. Dafür aber das Spin-off The Rookie Feds, das ich auch ganz cool fand, mit Niecy Nash als bisexuelle Hauptdarstellerin. Und ich habe ja vorhin schon von Orange is the New Black erzählt mit einer bisexuellen Hauptdarstellerin. Aber viele davon gibt es nicht. Und The Rookie Feds war so eine, wo das auch so ganz nebenbei irgendwie erklärt wurde. Und ich dachte mir so, yeah, wie cool. Und dann wurde das halt leider nach einer Staffel wieder abgesetzt. Mhm. Hat, glaube ich, generell als Serie nicht so gut funktioniert wie The Rookie. Das lag jetzt nicht unbedingt daran. Das will ich ABC nicht vorwerfen. Aber ja, ich bin schon sehr traurig. Zumal The Rookie auch die einzige queere Hauptfigur, und The Rookie hat viele Hauptfiguren, rausgeworfen hat nach Staffel 4 zum Auftakt der vierten Staffel, also nicht rausgeworfen, der Schauspieler wollte gehen.
Okay.
Und es kam halt nichts nach seitdem. Und das finde ich halt tragisch. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne? Also muss schon drüber nachdenken, die dann auch zu ersetzen, so damit die Repräsentation da ist. Zumal The Rookie ja wirklich eine der größten Fernsehserien unserer Zeit gerade ist, geht jetzt in die siebte Staffel, ist super beliebt, läuft hierzulande auch unter anderem bei Netflix.
Und es werden ja auch jede Staffel immer mal wieder neue Figuren eingeführt, ne? Deswegen eigentlich würde sich die Möglichkeit ja auch dazu bieten.
Genau. Allerdings, zumal es in The Rookie auch wirklich ständig nur um irgendwelche Liebesgeschichten geht und weniger um die Polizeiarbeit, gefühlt mittlerweile. Insofern, ja genau, habe ich jetzt auch schon 5 tolle heterosexuelle Liebesgeschichten gesehen. Jetzt könnte ich auch mal wieder was anderes vertragen bei The Rookie oder auch 2, 3, 4 andere Sachen. So sieht es im Großen und Ganzen in den USA aus. Wir haben da ganz viel tolle Sachen bei Netflix. Das ist auch wirklich weiterhin sehr stabil. Im Rest der USA sieht's eher mau aus, was sehr tragisch ist, weil die USA ja viele Teile der Welt mit Unterhaltung bespielt. Wie sieht's denn eigentlich hierzulande aus? Wie ist es? Vielleicht fangen wir mal so mit unserem Gefühl an. Was ist denn so dein Gefühl? Ist es in Deutschland besser oder nicht wirklich besser als in den USA oder genauso?
Es ist auf jeden Fall nicht so wie in den USA. Also mein Gefühl ist, dass es hier weniger Repräsentation in Filmen und Serien gibt. Mhm. Es ist aber, glaube ich, in den letzten Jahren auch schon etwas besser geworden.
Mhm. Das Gefühl habe ich auch. Ich habe Gefühl, du meintest ja auch vorhin, also bei unserem Vorgespräch, nicht im Podcast, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel machen. Das sehe ich auch. Das sehe ich auch bei jeder gefühlt dritten PM, die kommt zu einer neuen Webserie vom ZDF, dass da irgendwelche Minderheiten repräsentiert werden. Genau, da gab es auch, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Loving Her. Das fand ich auch eine ganz tolle.
Ja, stimmt.
Das war erst eine Miniserie, da kam dann eine zweite Staffel dazu. Die fand ich ganz toll. Ist nur ein Beispiel davon. Wir haben auch ein paar Zahlen. Es gibt vom Lesben- und Schwulenverband, das ist der, ich glaube, die größte Bürgerrechts- und Selbsthilfeorganisation der queeren Gemeinschaft in Deutschland. Habe ich mir bei Wikipedia nochmal bestätigen lassen. Die haben 2020 einen großen Rundumschlag rausgegeben, der sehr trist und deprimierend war. Und zwar, dass über 70% aller Figuren im deutschen Fernsehen heterosexuell sind. Und da denkt man sich erst so, ja, okay, bleiben ja noch 30% übrig. So, nee, 27% davon sind halt nicht klar erkennbar. Das ist halt unbestimmt, in welche Richtung die Sexualität geht. Und eben nur bei dem bisschen, was dann übrig bleibt, wie viel ist das? 2%? Ist klar erkennbar, dass die Personen homosexuell oder bisexuell sind. Ich glaube, alles Weitere ist dann so gut wie gar nicht vorhanden, leider. Es gibt auch eine neuere Studie, dass es bei Filmen einen Positivtrend gibt. Also das war ganz neu, da kam jetzt 2024 was raus. Gibt es aber nicht zu Serien. Da können wir nur so ein bisschen von unserem Gefühl reden. Und genau, du hast auch noch ein paar Beispiele mitgebracht von den Öffentlich-Rechtlichen, die du, glaube ich, nennen möchtest.
Genau. Hattest du ja gerade auch schon gesagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen da gerade wirklich auch viel machen und in Deutschland Vorreiter sind. Also ich finde zum Beispiel die Serie Druck ist ganz großartig. Es ist eine Webserie, die bei Funk gelaufen ist. Hat auch, glaube ich, schon mittlerweile 6 Staffeln. Ich hoffe, dass es damit weitergeht.
Yeah.
Hat auch wirklich sehr, sehr viele vielfältige Figuren vorgestellt und eben auch einfach wirklich schöne Geschichten erzählt.
Worum geht's denn in Druck? Kann man das so in 2 Sätzen zusammenfassen?
Ja, es ist im Endeffekt eine Coming-of-Age-Serie und jede Staffel dreht sich immer um eine neue Hauptfigur aus einer Freundesgruppe, die gehen alle irgendwie auf die gleiche Schule und dann geht's halt irgendwie um die Alltagsprobleme, um Freundschaft, um Liebe und so weiter und in jeder Staffel wurden halt ja unterschiedliche Figuren eben ins Zentrum gestellt, die dann eben auch ja teilweise auch unterschiedlichen Minderheiten angehört haben. Meine Lieblingsstaffel war, ich glaube, die vorletzte mit der nicht-binären Person Easy. Fand ich großartig, dass es diese Repräsentation auch in Deutschland eben da gegeben hat. Deswegen große Empfehlung für Druck. Ich warte auf eine neue Staffel. Andere Beispiele wären zum Beispiel auch von ZDF Neo, Becoming Charlie und auch Deadlines. Auch in Becoming Charlie geht's um eine nicht-binäre Hauptfigur tatsächlich. Und in Deadlines geht's um eine Freundinnengruppe, die so Anfang 30 sind und in Frankfurt alle möglichen verrückten Dinge erleben und halt eben auch sehr eine diverse Gruppe repräsentieren. Mhm. Also auch total lustig, so ein bisschen Richtung Fleabag. Also kann man auch wirklich...
Oh ja, das klingt auch toll.
Ja, der Humor ist wirklich großartig. Deswegen auch da wirklich schon eine tolle Serie gewesen. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben tatsächlich auch ein paar sehr, sehr coole Projekte im Anschlag. Zum Beispiel soll eine Serie über die Ballroom-Szene kommen, die so ein bisschen angelehnt an Pose auch sein soll. Die soll We Are Family heißen. Und dann soll zum Beispiel auch ein Ableger von Euphoria kommen, deutscher, mit dem Titel Euphorie. Ich weiß nicht, ich frage mich da immer so, muss man jetzt wirklich so ein krasses Remake machen? Aber wir haben es noch nicht gesehen, deswegen, ich will noch nicht drüber urteilen. Ich finde es trotzdem schön, dass, um überhaupt irgendwas zu machen, dann orientieren sie sich halt eben an großen und erfolgreichen Formaten aus den USA, was da funktioniert hat, und bringen das auch nach Deutschland, finde ich eigentlich auch ganz schön. Auch ein Beispiel dafür von Netflix ist zum Beispiel auch Queer Eye Germany. Genau, wo halt eben das Konzept von Queer Eye eben auch in Deutschland gemacht wurde, wo auch großartige Personen für die Fab Five gefunden wurden und eine ganz tolle Staffel produziert wurde. Und die wurde leider auch nach einer Staffel abgesetzt. Die Serie hat sogar den Grimme-Preis gewonnen. Also ich verstehe es wirklich nicht, warum da nicht dran festgehalten wurde.
Das war wirklich so ganz generell eine der bittersten Absetzungen der letzten Jahre bei Netflix. Es wurde wirklich sehr viel abgesetzt aus Budgetgründen. Netflix hat da ganz, ganz hart den Rotstift angesetzt. Da hatte ich auch vor ein paar Monaten mit Jenny einen Podcast dazu aufgenommen.
Ah, ja, okay.
Da haben wir Queer Eye Germany auch genannt, warum werden alle meine Lieblingsserien abgesetzt? Irgendwie so heißt der Podcast bei Netflix, genau. Und ich war da erst ein bisschen skeptisch auch, so wie du gerade meintest bei Euphoria beziehungsweise Euphorie, wo man sich denkt, okay, braucht man da jetzt einen deutschen Ableger davon? Und dann ist es halt da und es ist großartig und vollkommen überraschend und hat alle umgehauen. Und ja, ist ganz, ganz tragisch, dass das nach einer Staffel wieder abgesetzt wurde. Immerhin haben wir diese eine Staffel, an der wir uns immer wieder erfreuen können.
Genau. Und auch die tollen Fab Five, die halt auch andere tolle Sachen mittlerweile machen.
Ja.
Das ist auch sehr schön zu beobachten, was die so in die Welt tragen.
Genau, diesen Stardom darf man ja auch nicht unterschätzen, was die durch die Netflix-Serie nochmal bekommen haben und den Push, quasi den Star-Push, ja, einfach so ein bisschen noch weiter in die Öffentlichkeit zu kommen.
Mhm.
Das ist ein kleiner Rundumblick, wie es in Deutschland aussieht und dass wir uns da ja auf ein paar Sachen durchaus freuen können. Da ist einiges in der Mache. Vieles davon, von dem wir jetzt geredet haben, läuft halt jetzt eben leider nicht im ZDF um 20.15 Uhr für das 50-plus-Publikum, wo es eigentlich hingehört, weil auch dort muss Umdenken und Neudenken genauso stattfinden wie bei den jungen Menschen, sage ich jetzt mal. Und ist dann halt eher als Webserie geplant oder eben bei ZDF Neo, wo dann nicht so viele einschalten oder wo ein deutlich jüngeres Publikum herrscht, bei Funk. Und genau, ich finde, dahingehend kann auf jeden Fall auch noch einiges passieren.
Definitiv.
Dann wollen wir euch noch zum Abschluss was auf eure Watchlist setzen, wenn ihr es noch nicht kennt. Ihr kennt es wahrscheinlich schon und wir haben es auch schon angeschnitten. Wir haben uns noch jede von uns durfte sich noch ein queeres Highlight raussuchen, auf das wir uns dieses Jahr noch besonders freuen. Und wie der Zufall es so will, beides von Netflix. Ist vielleicht auch kein Zufall.
Ja.
Ich kann ja mal anfangen. Ich habe mir Umbrella Academy Staffel 4 rausgesucht. Das ist das große Finale dieser tollen Comic-Verfilmung, wobei ich dazu sagen muss, die Comics von Gerard Way, dem My Chemical Romance Sänger, was immer noch einen Knoten in meinem Hirn macht, in meiner sehr starken Emo-Phase früher sehr viel gehört und höre ich manchmal auch immer noch. Genau, der hat die Comics gemacht. Mit den Comics konnte ich gar nichts anfangen, immer noch nicht. Aber die Netflix-Umsetzung finde ich wirklich famos. Und da hat Netflix auch nach dem Coming-out von Elliot Page ganz, ganz tolle Sache gemacht. Sie hat seinen Charakter auch in der Serie zu einer Transperson gemacht und die dann eben den Namen Victor tragen durfte fortan. Und Netflix hat da einfach überhaupt keine, wie nennt man das? Überhaupt keine Gefangenen gemacht. Die haben einfach gesagt, okay, passt ja, das ist doch toll. Gut, dann lass uns das jetzt auch hier ändern. Das ist ja super. Und aber auch mit so einer Souveränität und mit so einer Selbstverständlichkeit, wo ich einfach nur gestaunt habe. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ja.
So einfach kann es sein.
So einfach kann es sein. Es ist halt wunderbar, dass es dieses Beispiel gibt, dass du das quasi in einer großen Serie einfach mit ein bisschen Überlegung anpassen kannst, so wie es gehört, wie sich alle wohlfühlen. Und ja, das wird jetzt auf ewig als großartiges Beispiel gelten, das man allen anderen vorzeigen kann.
Mhm.
Und genau, das ist in Staffel 3 passiert und jetzt kommt Staffel 4, das große Finale. Es gibt auch noch mehr queere Figuren und es gibt ganz generell ganz viel tolle Dinge, die da erzählt werden. Ich freue mich sehr drauf, kommt am 3. Oktober zu Netflix. Und du, Joanna, wirst mir gleich nochmal sagen, warum es ganz, ganz schlimm ist von mir, dass ich Heartstopper noch nicht gesehen habe.
Genau. Wie es der Zufall so möchte, kommt nämlich die dritte Staffel von Heartstopper auch am 3. Oktober zu Netflix. Also tragt euch diesen Tag rot im Kalender ein, weil Heartstopper ist auch, wie schon gesagt, eine wirklich großartige Serie. Es ist eine Coming-of-Age-Serie, also es geht um SchülerInnen an einer britischen Schule, basiert auf den Comics von Alice Oseman, die mittlerweile auch zu riesigen Bestsellern geworden sind. Und es geht im Endeffekt um die Romanze zwischen Charlie und Nick. Und Charlie ist schwul und Nick ist bisexuell und die beiden lernen sich kennen und es ist wirklich einfach wunderschön. Die Serie geht mit so viel Feingefühl an diese Beziehung heran. Es ist wirklich unglaublich. Das habe ich wirklich, glaube ich, echt noch nie in einer Serie so gesehen. Also es ist manchmal auch so richtig ein bisschen cringy und einfach so teeny und man denkt sich so, Gott, aber es passt auch einfach total dazu und die beiden bewegen sich halt eben auch in einer Gruppe von ganz vielen anderen SchülerInnen, die teilweise halt eben auch queer sind oder andere Minderheiten repräsentieren. Und wie schon gesagt, es fügt sich in dieser Serie einfach alles ganz toll zusammen. Die Alltagsprobleme werden ganz toll besprochen und man fühlt sich einfach wohl. Und ach, es ist, also, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Guck die Serie einfach.
Ich merke schon, allein wenn ich dir hier zugucke beim Erzählen, es sprießt aus jeder Pore bei dir, ja, wie toll diese Serie ist.
Und Olivia Colman ist auch mit dabei.
Olivia Colman ist auch dabei, als gäbe es nicht schon genug Gründe,
genau,
die Serie
auch
zu gucken.
Das noch. Als Mutter von Nick und sie hat auch eine großartige Szene, die in die Seriengeschichte eingegangen ist.
Also, geil. Ja, Olivia Colman, immer gut für großartige Szenen. Wer liebt sie nicht? Mir ist, genau, Heartstopper, Staffel 3. Meintest du, das ist auch das Finale?
Nee.
Habe ich mir gerade eingebildet. Gut.
Da kommt
Gott sei Dank
hoffentlich noch viel, viel mehr, weil genau, es basiert auf dieser Comic-Reihe und die ist noch lange nicht zu Ende. Deswegen, da kann noch ewig weitergehen, hoffentlich.
Ja. Heartstopper Staffel 3 kommt am 3. Oktober zu Netflix. Mir ist gerade aufgefallen, Umbrella Academy Staffel 4, ich habe es hier falsch eingetragen, kommt am 3. August zu Netflix.
Ah, okay.
Schon ein bisschen früher, dann könnt ihr erstmal das bingen oder auch die ganze Serie, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann ist alles sehr kurzweilig, großes Sci-Fi-Spektakel eigentlich. Und dann könnt ihr die zarte Teenie-Komödie oder Dramedy, wie würdest du es?
Dramedy, so Tragikomödie.
Zarte Teenie-Dramedy.
Ja.
Mit ein bisschen Cringe, was ja aber auch realitätsnah ist, wenn es um TeenagerInnen geht. Wir erinnern uns alle, wie es war. Genau, das könnt ihr dann Anfang Oktober. Deutscher Nationalfeiertag, siehst du? Da habt ihr alle Zeit, da gibt es dann keine Ausreden, da habt ihr alle frei. Genau. Dann sind wir am Schluss angekommen von unserem Podcast. Ich gehe jetzt mit ein bisschen besseren Gefühl raus, dadurch, dass wir noch ein bisschen drauf eingegangen sind, dass wir das Gefühl haben, in Deutschland bessert sich durchaus was. Wir warten noch auf die entsprechenden Studien dazu. Und es gibt durchaus queere Highlights, auf die wir uns sehr freuen können. Serien, die noch nicht abgeschlossen sind, die hoffentlich noch weitergehen. Und ein großer Dank von mir geht raus an unsere Fans von Streamgestöber, die uns jede Woche hören. Danke, danke, danke. An alle anderen, denkt dran, uns zu abonnieren, die Glocke einzuschalten, damit ihr immer wisst, wann eine neue Folge da ist. Immer Mittwoch um 5 Uhr, das ist eigentlich kein Geheimnis. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen von Streamgestöber zu queeren Themen hören wollt. Ich habe da einige mit Max aufgenommen, vor allem in den Jahren 2020 und 2021. Wahnsinn, wie lange wir diesen Podcast schon haben, fällt mir da auf. 2020 haben wir zwei Folgen aufgenommen, die ich sehr persönlich sehr schätze. Und zwar einmal, wir wollen mehr LGBTQ+-Repräsentation in Kinderserien. Das war eine Herzensangelegenheit von mir, da mal ein bisschen drüber zu reden, weil ich halt auch sehr viel Animationsserien gucke und sehr viel Kinderserien, wo ja meiner Meinung nach auch für Erwachsene immer ganz, ganz viel rauszuholen ist, dass man da schon gerne auch ansetzen kann mit Vielfalt. Und dann noch eine, The Boys brilliert, wo Marvel und DC versagen. Da startete The Boys gerade und wir haben so ein bisschen drauf geguckt, wie ja vielfältig man SuperheldInnen eigentlich auch darstellen kann. 2021 haben wir dann die beiden Folgen aufgenommen. The L-Word ist ein Meilenstein, aber nicht ohne Probleme. Also auch das, was wir schon angeschnitten haben. Und dann auch nochmal Schitt's Creek ist die beste queere Comedy. Genau, mittlerweile ging die schon zu Ende. Das könnt ihr alles bingen. Genau, wir haben noch mehr Queer Cuts aufgenommen. Ihr könnt einfach, wenn ihr uns über Streamgestöber hört, zum Beispiel über Spotify hört, dann könnt ihr auch einfach mal eingeben in der Suchleiste Streamgestöber Queer Cut. Dann werden euch alle Folgen dazu angezeigt. Ja, Joana, noch irgendwelche Abschlussworte? Außer guckt Heartstopper.
Ich wollte gerade sagen, streamt ganz viele Serien auf Netflix und sonst auch.
Auf Netflix und sonst. Dann sage ich Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.